Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs, mir gegenüber der wunderbare Klaas Stechmann. Und Klaas und ich sind uns per Video zugeschaltet. Und Klaas, schau mal, meine Beißerchen blinken dir entgegen. Ich war jetzt nämlich vor der Aufnahme noch fresh bei der Zahnreinigung und bei der Kontrolle. Alles picobello. Muss aber sagen, es ist immer ein ziemliches Massaker, wenn die da in einem rumfuhrwerken. Und ich habe auch wahrgenommen, also es hat jetzt die Zahnärztin selber gemacht diesmal. Jeder hat da auch so seine andere Technik, so in die Zahnzwischenräume zu gehen. Manche machen das mit so einem manuellen Schleifpapier, die anderen gehen da mit irgendwelchen Poliermaschinen dran. Und sie hatte jetzt so ein Ultraschallwasser 3D-Phaser und irgendwie es sprudelte aus meinem Mund raus und besprenkelte mich überall. Ich war klitschnass. Und neuerdings, ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst, hat sie den Absauger, das ist so ein Gummidrahthaken, den hat sie umgebogen und mir einfach in den Mundwinkel gehängt und somit war jetzt gar keine Dame mehr daneben, die das abgesaugt hat. Und das war auch okay, irgendwie ging erstaunlich gut, aber zwischendurch hat sich das Ding immer an meinen Schleimhäuten festgesogen und ich muss sagen, ich spüre jetzt noch so, weißt du, wie wenn du den Schröpfkopf zu lange an einer Stelle hattest, dass du da irgendwie so eine Auswuchtung hast und da sucht meine Zunge immer diese Region und streicht da drüber und fragt sich, was ist denn da los, aber
alles gut soweit. Ich kenne ähnliche Erfahrungen. Auf jeden Fall ist es teurer mit diesem Sprudelgerät gewesen bei meiner letzten Zahnreinigung. Und bei mir ist es schwierig, bei meinem Zahnarzt da einen Termin zu kriegen. Richtig schwierig. Vielleicht ist es auch das ist der Grund, warum die Zahnärztin bei dir das persönlich macht, weil die kein Personal mehr haben dafür. Ich muss da wirklich lange, lange drauf warten. Länger als bei dem besten Osteopathen auf den Termin. Und das nervt mich so richtig, weil eine meiner Ängste oder meine Befürchtung ist es, im Mundgeruch zu haben. Ich finde es nämlich schrecklich, wenn Leute Mundgeruch haben und man weiß es ja nicht genau, man riecht es ja selber nicht unbedingt und ich habe das immer im Hinterkopf so, wenn ich mit Leuten spreche, während ich Kranio mache oder mit Studierenden spreche oder sowas, dass ich denen meine Kaffeefahne, meine sonst was Mundgeruch ins Gesicht hauche die ganze Zeit. Und eine der besten Vorbeugen ist es ja auch wirklich Mundhygiene, ne? Darauf zu achten, dass da sich nicht irgendwelche Bakterien ansammeln und deswegen sehne ich meinen Termin herbei, weil mich das ein bisschen beruhigen würde.
Interessant, ja. Ich habe jetzt noch zufällig ein Reel gesehen, ich weiß das noch gar nicht so richtig zu bewerten. Da war ein Mensch, der sagte, Mundgeruch entsteht auch viel im Darm und wird über Diffusion im Darm in die Blutbahn weitergegeben und dann über die Lunge wieder in die Luft abgegeben und deswegen atmet man manchmal so, es gibt ja unterschiedliche Mundgerüche, man atmet manchmal so tief aus dem Hals raus schlecht aus. Oder es gibt halt das, was du sagtest, nach dem Kaffeekonsum oder wenn du jetzt mal irgendwie doch den Tzatziki nicht widerstehen konntest in der Mittagspause, dann hat man so einen oberflächlichen Mundgeruch. Aber ich glaube, viel kommt da aus der Tiefe, aus den Schleimhäuten raus. Und da war unter anderem die Empfehlung, Kräuter Petersilie, Minze und irgendwie noch was, also chlorophyllhaltige Kräuter, irgendwas, was grün ist, das soll viel im Darm regeln, was Mundgeruch angeht. Also das mal als kleiner Lifehack und Service von unserer Seite an dieser Stelle nochmal.
Ja, ist ein alter Schuh, aber funktioniert. Also wirklich eines der erwiesenermaßen funktionierenden Sachen. Es gab ja auch mal vor längerer Zeit diese Kussbrause quasi, dass jemand eine Cola erfunden hat, die mit reichlich Chlorophyll angereichert war, sodass man das quasi in der Mittagspause sich eben reinpfeifen kann. Das war mal ein ganz großes Ding. Es gibt es nicht mehr zu kaufen. Oder gibt es zumindest nicht mehr in den ganzen Läden, wo es das mal gab.
Ja, habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Hast du
recht? Ja. Ich habe das letzten Sommer nachverfolgt, weil ich das für eine gute Erfindung halte. Wenn es auch jetzt nicht unbedingt Cola mein Lieblingsgetränk ist. Oder was halt zumindest nicht, wenn man zuckerfrei leben möchte. Aber ja, ansonsten so diese Chlorophyll-Algen. Diese, wie heißen die nochmal? Diese Spirulina-Tabletten.
Ah, okay.
Da habe ich auch reichlich. Es ist auch schwierig, die zu kriegen. Die kriegst du auch nicht unbedingt in der Drogerie um die Ecke. Musst du dir bestellen.
Oh, ist aber schon besser geworden. Ich
weigere mich.
Oh, ja, ist schon besser geworden. Kriegst du, glaube ich, auch in gut sortierten Drogerien. Kriegst du es schon. Da warst du, glaube ich, schon länger nicht mehr auf der Suche. Also mir fallen die Dinge immer regelmäßig entgegen.
Okay.
Und ja, ich habe da aber relativ wenig selbst experimentiert. Mit mir ist nämlich Mundgeruch eher egal, weil ich dann gesundes Selbstvertrauen habe. Ganz im Gegenteil, ich trinke auch quasi während der Behandlung manchmal noch meinen Kaffee aus. Ist mir scheißegal. Ja, da müssen die Leute drüber. Leute müssen drüber. Sie kommen trotzdem wieder. Also von daher kann ich mir das nehmen. Also okay. Ich habe sonst keinen Achselgeruch oder sonstige schwerwiegenden Probleme. Nee, da bin ich mir sehr sicher. Von daher kann ich mir diesen Kaffee atmen, den gönne ich mir. Und häufig kriege ich auch das Lob, wenn die in den Raum kommen, dass sie sagen, ah, hier riecht's ja sehr angenehm nach Kaffee. Das ist auch ein schöner
Duft. Ja, das stimmt.
Also frisch gebrühter Kaffee riecht auch immer sehr gut.
Oh ja, auf jeden Fall.
Speaking of Chlorophyll, hatte ich jetzt auch zuhauf in meiner Reise in den Oman. Hatte ich jetzt ja angeteasert von der letzten Session. Ich bin mit der U21 Herren Hockey-Nationalmannschaft in ein Trainingslager in den Oman geflogen. Pikante Region, wie sich dann rausstellte. Komisch, ne? Ich wusste schon durch die Medien, dass sich da was zusammenbraut, als wir da hingeflogen sind. Und hin sind wir über die Türkei, Istanbul und dann nach Maskat geflogen. Und zurück sind wir. Ich saß tatsächlich im ersten Evakuierungsflieger aus der Region, der aus dem Süden rausging und über Kairo dann nach Frankfurt geflogen ist. Und das war dem Umstand geschuldet, dass der Verband uns schnellstmöglich aus der Region rausholen wollte. Also der Krieg ist dann da ausgebrochen und der Oman ist auch mit ein, zwei Kollateralraketen getroffen worden. Aber wir hatten vor Ort eigentlich überhaupt gar keine Beeinträchtigung in unserem Leben. Die größte Beeinträchtigung war, dass Ramadan war und einige Dinge einfach langsamer gingen als sonst. Aber das war völlig in Ordnung. Und wir wären gerne noch länger geblieben, aber von Verbandsseite aus sind wir dann früher abkommandiert worden. Hatten trotzdem eine schöne Zeit. Ich kann den Oman sehr empfehlen, sehr gastfreundlich, sehr höflich, sehr interessante Architektur, total leckeres Essen. Ich habe da eine aus dem Bodenofen gegarten, eine Lammkeule gegessen, wo ganz
Wildschwein,
viel...
Wildschwein, wolltest du gerade sagen.
Wo ganz viel Chlorophyll auch noch mit zugereicht wurde. Das war schon wirklich mega lecker. Und ja, sportlich war es auch erfolgreich. Wir hatten da zwei Testspiele, die wir für uns gestalten konnten. Niemand ist verletzt gewesen und somit bin ich jetzt etwas früher als geplant wieder da. Gar nicht weg. Hingegen sind andere Menschen aus diesem Podcast. Was ist dir widerfahren, lieber Klaas?
Ja, es wäre eigentlich eine Fernreise geplant gewesen über die Golfregion Transfer und das wurde abgesagt. Flüge wurden gestrichen. Und ich war dann in den Niederlanden, was auch nicht schlecht war. Was auch Glück.
Okay,
Das schrillende Drücks, ja. Was soll man sagen? War so irgendwie hin und her zwischen so, ah ja, egal, was soll's, ne? Was auf jeden Fall interessant war, ich habe nie so viele Mitleidsbekundungen erhalten, wie als diese Reise abgesagt wurde.
Ja.
Ich muss natürlich sagen, wenn einem so eine Fernreise, so ein großer Urlaub, es war eine große Reise geplant über längeren Zeitraum mit der gesamten Familie, da gibt's halt nicht so viele Chancen, sowas zu machen, vor allen Dingen nicht zu dieser Jahreszeit. Und das wird jetzt erstmal in der Zukunft auch nicht wieder passieren können. Sind natürlich Luxusprobleme, ne? Wenn sowas abgesagt, gerade wenn irgendwo ein Krieg ausbricht und so. Und ich habe, glaube ich, im Vorfeld zu oft gesagt, ja, ist ja auch aufregend und auch stressig und vielleicht wäre es besser, 2 Wochen an die holländische Nordsee zu fahren und nach Dänemark. Das wäre entspannter, wäre beruhigender und letztendlich ist es so gekommen.
Alright.
Naja. Wieso ist, es wäre natürlich nicht nur Spaß gewesen, es wäre ja auch mit einem Arbeitsprojekt verbunden, aber vielleicht ergibt sich das ein oder andere nochmal, dass das in Zukunft auch nochmal stattfinden können wird.
Alles klar.
Ja.
Auf jeden Fall konntest du ruhig schlafen, lieber Klaas, in der Zeit. Das ist eine sexy Überleitung zu dem Thema, heute widmen möchten.
Genau.
Und zwar
beziehungsweise, genau, wir widmen uns dem Schlaf.
Richtig.
Großes Trendthema, guter Schlaf ist wichtig.
Schlaf ist kein Trendthema, Alter. Schlaf
doch, ist es.
Gab es immer schon, Junge. Was mit
gab
dir?
Gab es immer schon. Es ist definitiv aber so unter diesen ganzen Biohackern, Longevity ist es definitiv ein großes Thema zurzeit.
Okay.
Sexy Thema. Ja, auf jeden Fall. Da kümmern sich ziemlich viele Leute drum und in Bezug auf den Urlaub. Ich tracke meinen Schlaf ja auch seit längerer Zeit. Was heißt seit längerer Zeit? Noch nicht so lange, seit 3 Monaten ungefähr. Du hast ja auch eine Smartwatch, ne, mit der du zumindest deine Leistungen trackst, so Training und so weiter.
Schlaf ist dabei auch, ja.
Ja. Auf jeden Fall schlafe ich im Urlaub immer schlechter, leider.
Aha.
Die letzten Urlaube haben allerdings auch mit Erkältung koinzidiert und die Leute, die regelmäßig zuhören, wissen, dass ich hier immer rumjammer, dass ich so viele Erkältungen habe. Es ist besser geworden, es ist aber noch nicht ganz weg und dann wird der Schlaf schlecht. Und der Schlaf wird bei mir auch schlecht, wenn ich im Urlaub bin, weil ich mich dann schlecht ernähre.
So.
Und weil ich dann auch dann doch nochmal wieder dem Alkohol zuspreche.
Das geht dann schnell, das stimmt schon.
Ja, ja,
das
genau.
Muss man sich hart antrainieren, dass man gut schlafen kann, trotz regelmäßigen Alkoholkonsum.
Ja, ne? Da bist du auf jeden Fall besser dabei.
Ja.
Trackst du deinen Schlaf auch und guckst du
mal,
da auch drauf? Ist das für dich wichtig?
Habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ist für mich im Leben erstmal nicht so wichtig, weil ich das Gefühl habe, wenn ich meine Stunden bekomme an Schlaf, dass ich fit und leistungsfähig bin. Ich fand es mal ganz interessant, mir das anzuschauen und war überrascht, wie viele Schlafunterbrechungen man so in der Nacht hat und wie wenig Tiefschlafphasen eigentlich dabei sind bei mir. Also da scheint schon einiges hoch und runter zu gehen die ganze Zeit von Wachheits-, Dämmer- und Tiefschlafphasensituationen. Aber ich bin jemand, der ganz klar weiß, ich brauche auf jeden Fall meine 7 Stunden Schlaf. 7,5 Stunden wäre sogar besser. Und wenn ich die kriege, dann geht's mir am nächsten Tag gut. Und wenn ich die nicht kriege, dann kriege ich auf jeden Fall um 16 Uhr nachmittags ein Tief. So, das Ganze nochmal verstärkt, wenn ich dann irgendwie etwas Größeres zu Mittag gegessen habe, dann kriege ich nochmal so die Keule. Ich komme morgens sehr gut aus dem Bett, also ich bin keiner, der auf Snooze drückt oder sonst wie noch sich dreimal umwälzt. Wenn der Wecker klingelt, dann bin ich auch da, aber würde mich trotzdem nicht als Lärche bezeichnen, sondern bin eher derjenige, der grundsätzlich, wenn er gelassen wird, eher abends lange wach sein mag. So, da siegt die Vernunft dann unter der Woche, da gehe ich dann schon irgendwie zwischen, ja, meistens ist es so 11 Uhr, wo ich das Licht ausmache und um 6 Uhr klingelt mein Wecker, aber manchmal ist das Ganze mit Plus-Minus verbunden und das rechne ich dann die ganze Woche hoch und am Wochenende hole ich mir das Defizit dann wieder, was ich brauche. Da kann ich definitiv dann etwas länger schlafen. Das ist der Luxus.
Ja, okay.
Wenn man keine Kinder hat, die dann rückwärts Salti springend auf einem um 5 Uhr morgens am Samstag rumhüpfen, ja.
Nochmal zu dem Tracken des Schlafes. Hast du den Eindruck, dass dein Gerät das gut kann? Weil ich habe mir zum Beispiel eins besorgt und das misst irgendwas, aber es misst definitiv nicht, ob ich schlafe oder wach bin. Ah, ich zum Beispiel im Urlaub auf dem Sofa weggedämmert bin, nach dem ganzen Tag draußen um 8 Uhr weggeknickt. Nö, hat er nicht gecheckt. Und wenn ich zum Beispiel im Bett liege und jetzt schon die Nachtfunktion quasi an ist, ich aber halt irgendwie 2 Stunden von einem spannenden Buch gefesselt bin, checkt das Gerät das auch nicht. Also es misst irgendwas, aber es misst den Unterschied, ob ich wach bin oder schlafen kann, es definitiv nicht wahrnehmen. Wie sonst andere Sachen, ob die zuverlässig sind, kann ich ja auch nicht so ganz sagen. Also ich habe das mitbekommen, so Austausch, dass andere Smartwatches das besser können als mein Produkt. Ja, das macht halt nämlich auch so diese ganze Diskussion so ein bisschen hinfällig, ne? Auch was du gesagt hattest, was ja letztendlich auch wichtig ist, ist das subjektive Empfinden. Bin ich erholt, ne? Und wenn ich jetzt erholt mich fühle, aber meine Uhr zeigt an, nee, du hast dich nicht erholt, Kollege. Und dann kommt man in so eine Stressphase. Es gibt ja auch viele Menschen, oder was heißt viele? Es gibt Menschen, die sich halt eben von so einem Fitness-Tracker, so einer Smartwatch und so weiter oder so einem tragbaren Gerät gestresster fühlen als vorher, ne? Weil man diese vermeintlich objektive Messmethoden nicht mit dem Subjektiven koinzidieren halt, ne? Und dann kommen einige damit gut zurecht und können damit halt ihr Leben verbessern, die Qualität verbessern, und anderen schlägt das halt voll aufs Gemüt.
Also ich kann das jetzt mal ganz frei sagen, ich bin mit einem Polarsystem unterwegs gewesen und habe mir im Zuge meiner Marathonvorbereitung sowas angeschafft. Ansonsten bin ich eigentlich kein Uhrenträger und habe demnach auch eigentlich kein Tracking-System. Ich habe auch keine Whoop-Bänder oder dergleichen. Ich sehe viele Menschen, die das mittlerweile tragen. Allerdings, ich selber habe da nicht die Ambitionen dazu, aber habe auch nichts dagegen, wenn andere das tun. Und ich habe im Vorfeld bei meinem System so ein paar Fragen beantworten müssen, was so meine klassischen Zu-Bett-Geh-Zeiten sind oder meine Action-Zeiten und wie mein Tagesrhythmus so aussieht. Und musste an der Uhr immer kurz manuell sagen, jetzt mache ich X und jetzt mache ich Y. Und dann hat er das in die Relation für mich gesetzt. Aber wenn ich jetzt ein Nickerchen zwischendurch einfach mal gemacht habe und auf keinen Knopf gedrückt habe, dann wurde das auch nicht als Schlaf gemessen. Das konnte mein System nicht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile machbar ist. Ich gehe davon aus, immer eine Frage der Technik und des Geldes, was man dafür ausgibt. Aber ich messe diesen Tracking-Werten auch nicht zu viel bei. Das ist für mich auch so ein bisschen Lifestyle und so ein bisschen Wannabe-Longevity, wenn ich da irgendwie das weiß. Und am Ende des Tages bin ich meiner Meinung nach ja immer einfach dem ausgesetzt, was meinem Körper in der Schlafenszeit so macht. Ich kann mich ja jetzt nicht hinlegen und sagen, jetzt machen wir aber mal eine halbe Stunde mehr REM-Phase in dieser kommenden Schlafperiode. Und ich habe auch noch niemanden wahrgenommen, der mir gesagt hat, seitdem ich X oder Y verändert habe, hat sich mein Schlaf verbessert. So,
okay, da gibt's ja mal, würde ich jetzt
mag sagen, sein, dass es da viele gibt, aber habe ich mich
du noch, nimmst auf jeden Fall gerade mit jemandem auf, bei dem das so ist.
Ah ja, interessant. Okay.
Und ja, erzähl. Es ist ja nun mal so, wo du von Lifestyle gesprochen hattest, diese ganzen Lifestyle-Faktoren, die beeinflussen unseren Schlaf ja auch. Also natürlich gibt es wie bei allen Erkrankungen oder nicht nur Erkrankungen, auch beim gesunden Funktionieren gibt es ja mal genetische Sachen so auf jeden Fall, ne? Ob du aus einer Familie von guten Schläfern kommst oder wie auch immer, ob ne? Lerche, was ist das andere? Lerche, Bär,
Eule.
Da gibt's ja auch noch andere Faktoren dazwischen oder andere Sachen. Aber es gibt echt viele Faktoren, die da drauf einschließen. So Lifestyle sind natürlich Sachen wie Koffein, Alkohol, Bildschirmzeit, ne, blaues Licht und solche ganzen Sachen, das hat einen riesen Einfluss darauf, ob
Psyche,
wir schlafen oder nicht schlafen.
Und das so, ist ne? schon klar, das ist schon klar. Und ich bin auch umgeben und bombardiert davon, was du alles für Informationen und für Hinweise bekommst, dass du den Schlaf verbesserst. Aber ich habe jetzt, und das war der Punkt, den ich machen wollte, noch niemanden erlebt, der mir gesagt hat, seitdem ich X oder Y optimiert habe, kann ich das an den Daten, die meine Uhr trackt, ablesen. Also es ist immer ein subjektives Empfinden. Und ich habe auch noch keinen Menschen kennengelernt, der mir gesagt hat, boah, wenn ich jetzt irgendwie nur eine REM-Phase weniger habe, dann merke ich das am nächsten Tag, sondern es ist eigentlich immer das Gesamtprodukt. Wir brauchen ja auch beide Phasen, um uns zu resetten sozusagen. Ist ja auch beides wertvoll und wichtig. Ich bin da tiefenentspannt und sage, der Körper holt sich das schon eigentlich, was er braucht. Und schießt du da nicht so hinterher. Ja.
Also okay, gut. Das, was man könnte da vielleicht unterscheiden, es gibt halt Leute, ich glaube, du zählst dann auch eher zu den Leuten, die grundsätzlich eher einen guten Schlaf haben die jetzt nicht irgendwie, okay, genau, ich zähle zum Beispiel zu Leuten, die eher einen leichten Schlaf haben, das ist definitiv in meiner Familie auch schon länger so ein Ding und jetzt auch gerade so mit den vergangenen Jahren, Familie und so weiter, da waren die Schlafsachen auch immer nicht so leicht, das hat es nicht gerade gebessert und ich bin auf jeden Fall da sensibel und ich weiß, also wenn ich zum Beispiel echt drauf achte, meine Herzfrequenz abends runterzubringen, dann schlafe ich ganz gut und dann ist auch meine Ruhe-Herzfrequenz ganz gut. Und beim Thema Schlaf ist ja so diese Ruhe-Herzfrequenz, also wie oft das Herz in der Nacht schläft, während du dich eigentlich ruhigst, das ist ein wichtiger Gesundheitsparameter. Und da muss ich schon sagen, dass wenn ich morgens aufwache und so weiter, dann checke ich schon, okay, wie ist die wieder? Weil das ist echt so ein Ding, was auch ja hochgeht, ne? Wenn du einen Infekt hast und du siehst, dass die hochgeht oder du denkst, irgendwas ist, dann weißt du, okay, vermutlich wird so ein Ding kommen. Und das ist immer so der Moment, wo ich denke, scheiße, wenn ich vorher überlegt habe, ha, wirst du jetzt krank oder wirst du nicht krank? Und dann sehe ich, bing, 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 morgens um drei Herzschläge pro Minute höher, dann denke ich, oh, fuck.
Ja, siehst du, und das ist ja so ein bisschen self-fulfilling prophecy, damit machst du das Leben ja selber schwer.
Ja, ist es auch, aber es gibt auch Sachen, naja, ne, also, wenn, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen irgendwann.
Ja.
Genau, aber was auf jeden Fall, also mir persönlich hilft und was halt auch jetzt nicht nur mir persönlich, was relativ gut evidenzbasiert ist, ist, dass wenn du halt zum Beispiel abends ein paar Atemübungen machst, dann kommt die Herzfrequenz schon mal runter und je besser du die runterkriegst, desto leichter kommt man in den Schlaf und desto besser ist auch die Ruhe-Herzfrequenz im Schlaf. Und wie du vorhin schon sagtest, wir wachen ja alle nachts durchaus mal auf, ne? Das ist, glaube ich, mehr oder weniger unvermeidlich. Die meisten checken es aber auch überhaupt nicht. Aber manche werden dann auch wach. Ja, genau. Manche werden dann auch wach und dann geht's halt los. Ne? Wenn wir jetzt über unser Klientel sprechen, es gibt ja auch Schmerzen, die nachts dann besonders auftreten. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das bedeutet. Oder grundsätzlich sagt man ja auch, dass Schmerzen des Nachts schlechter werden. Also ist es natürlich auch wichtig, dass du, wenn du wach werden solltest, nicht gleich wieder die ganze Kaskade losgeht von Schmerz, Angst, psychische Depression, schlechte Gedanken, sondern dass du dann auch schnell wieder gleich einpennst. Ja. Und da hilft natürlich auch sowas, so diese Geschichte von wegen Atemübungen, dass man dann wieder runterkommt.
Und ja, Atemübungen schon, aber nicht auf die Uhr gucken und die Uhr sagt, Stress!
Genau das nehme ich nicht, genau das nehme ich nicht. Ne? Nicht aufstehen zum Pinkeln, selbst wenn du denkst, du musst pinkeln. Ja. Und nicht auf die Uhr gucken, nicht irgendwie aufs Handy ganz und gar nicht, sondern halt eben, also ein probates Mittel, was wirklich gut funktioniert, was für mich gut funktioniert und was auch für viele andere Menschen gut funktioniert, erwiesenermaßen, so diese Atmung. Kurzes Einatmen, längeres Ausatmen. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Gerade was empfohlen wird, wenn man dann auch noch so sich diese Zahlen wirklich vorstellt, also man zählt nicht nur, sondern man stellt sich wirklich diese Zahlen vor, dann ist das Gehirn auch davon abgelenkt, sich irgendwie über den Einkaufszettel oder über die nächsten Patienten oder über die körperlichen Schmerzen, die einen vielleicht quälen, sich darüber Gedanken zu machen. Kann ich sehr empfehlen, das so zu machen.
Und das machst du dann schon im Bett liegend oder machst du das in einem anderen Raum und gehst dann in den Schlafraum? Man sagt ja auch... Das
mache ich in meinem eigenen Meditationsraum, den ich mir extra eingerichtet habe.
Läuft bei dir,
alles Nein, klar. läuft natürlich nicht. Ich mache es natürlich, wenn ich im Bett liege.
Okay.
Und das Licht ausmache. Und auch wenn man dann halt aufwacht, so, dann wie gesagt nicht aufstehen, nicht auf die Uhr gucken, sondern einfach liegen bleiben und einfach dann atmen.
Ja. Ja, viele Dinge, die ich dazu zu sagen habe. Also ich habe aus meinem Schlafzimmer auch sämtliche digitalen Uhren, die nachts leuchten, verbannt, weil das ist so ein bisschen wie, denk nicht an den rosa Elefanten. Du weißt, okay, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann fängt mein Kopf schon an, die Zeit einzusortieren und auszurechnen, wie viel Schlafzeit habe ich noch und boah, was muss ich alles erledigen und was war eigentlich. Von daher versuche ich bestmöglich alles aus meiner händischen Reichweite und Sichtweite fernzuhalten. Das heißt, ich arbeite mit dem Handywecker und das Handy ist in meiner Nähe, aber dann muss ich mich auch einmal schon wirklich recken und strecken, um da dran zu kommen.
Und Flugmodus oder kein Flugmodus?
Nee, ich persönlich nicht. Kann es aber verstehen, wenn Leute Flugmodus haben wollen. Ist mir persönlich ich habe jetzt egal.
Du redest davon, alles Digitale zu verbannen und dann liegt das Handy neben deiner
Tür. Ja, ja, also aber im Sinne von, dass ich nicht Gefahr laufe, da eben selber drauf zu tippen. Also nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass die Strahlen mich persönlich beeinflussen. So, so sensibel bin ich da in diesem Kontext nicht. Anderer Punkt ist ja, der auch immer wieder für Menschen mit Schlafstörungen empfohlen wird, alles Mögliche, was nicht mit Schlafen zu tun hat, außerhalb des Schlafzimmers zu machen und dann wirklich nur in den dunklen Raum zu gehen, um zu schlafen und dann auch wirklich dem Körper mit Kontakt des Bettes, mit der kalten Decke, mit dem Kopfkissen zu signalisieren, jetzt beginnt Schlafrhythmus. Also, weil physiologisch sind wir ja gepolt auf einen Wach- und einen Schlafrhythmus. Und sobald Dunkelheit eintritt, produziert Epiphyse Melatonin und das signalisiert dem Körper, jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen. Das Gehirn fährt die Aktivität bestenfalls ein bisschen runter, die Muskulatur erschlafft, der Kreislauf kommt ein bisschen zum Erliegen und im Idealfall funktioniert das so, dass wir dann einschlafen und mit dem Aufwachen kommt dann der Gegenspieler, das Cortisol, aus der Nebennierenrinde zum Tragen und ist an dem Wakey-Wakey-Prozess beteiligt. Und wenn ich dann aber im Bett liege und mein Cortisol immer noch anpieke, weil ich nochmal eben durch mein Insta-Feed scrolle oder mich nochmal konzentriert mit irgendwelchen Dingen auseinandersetze, dann fällt es mir erstmal schwer, mit dem neu gewonnenen Dunkelheitsmelatonin das Cortisol runterzufahren. Und die Gehirnaktivität braucht einfach noch viel länger, um ein bisschen runterzufahren. Von daher sagt man ja, man soll kurz vorm Schlafengehen möglichst simple, einfache Bewegungsabläufe machen, nicht mehr so komplexe Zusammenhänge sich vornehmen. In diese Falle bin ich diese Woche tatsächlich witzigerweise selber getreten, obwohl man es besser weiß, macht man ja trotzdem immer auch mal Quatsch, weil das Hirn einen motiviert, was anderes zu tun. Ich habe mich mit der Fortbildung, die ich jetzt gebe, nochmal inhaltlich auseinandergesetzt und meine Präsentation weiter zusammengeschraubt und mit dem ins Bett gehen hat das Gehirn sich dann gedacht, geil, jetzt denken wir da mal so richtig intensiv noch drüber nach und ich habe mir noch ganz viele Gedanken gemacht, wie ich dieses am besten didaktisch rüberbringe und wie ich jenes am besten in die Präsentation packe und das hat meinen Schlaf in dieser Nacht ziemlich torpediert. Ja. Und so gut ich eigentlich schlafen kann, desto schlechter gelaunt bin ich, wenn ich es nicht getan habe. Also da habe ich eine sehr geringe Toleranz. Wenn ich müde bin, dann bin ich schnell unleidlich und dann ist der Tag für mich echt verloren, muss ich sagen. Also da bin ich dann wiederum eine ganz schöne Weichflöte und muss sagen, da ziehe ich den Hut vor Menschen, die zum Beispiel mit kleinen Kindern oder mit anderen Schlafproblemen das gewohnt sind, regelmäßig zu wenig Schlaf zu haben und trotzdem top zu performen am nächsten Tag. Da ziehe ich echt meinen Hut vor.
Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen auf diese Schnittstelle gucken, die zwischen Schmerzen und schlechtem Schlaf bestehen oder der Gesundheit und schlechtem Schlaf. Deswegen sage ich auch, das ist so ein Trendthema zurzeit, weil sich halt wirklich so diese ganzen Biohacker da drauf stürzen. Und ich glaube, du kennst es aus der Anamnese unserer Patientinnen und Patienten, dass viele sagen, oh, nachts ist echt schlimm, ich kann nicht schlafen deswegen. Und dann kann ich nicht schlafen, dann bin ich schlecht gelaunt, dann ist mein Schmerz schlechter. Genauso ist es ja letztendlich auch. Und hast du, wenn du jetzt hörst, in der Anamnese sagt jemand zu dir, mein Schmerz ist schlechter nachts. Ist das für dich ein Hinweis auf 2, 3 oder ein bestimmtes Ding, wo du jetzt sagst, ah, das ist Drainage, das ist jetzt Hormone, das ist jetzt die Psyche, das ist jetzt eine Zylinderdistorsion oder so.
Also erstmal der pauschale Satz, den ich schon ewig gehört habe in der Therapie- und Medizinwelt, ist ja, der da heißt, Entzündungen arbeiten nachts. Das ist irgendwie so eine pauschale Überschrift oder so ein pauschaler Satz. Der kommt mir heutzutage auch noch immer ein bisschen über die Lippen. Und am ehesten denke ich persönlich dann tatsächlich an entzündliche Prozesse und gegebenenfalls an zweiter Stelle an Hormonprozesse. Es wird ja, also das Cortisol, was ja immer so als das Stresshormon verteufelt wird, hat ja extrem wertvolle Aufgaben auch in unserem Körper und gilt ja so ein bisschen als natürliches Schmerzmittel und Entzündungshemmer. Und wir hatten ja gerade schon gesagt, wenn das Melatonin überhand nimmt und das Cortisol ein bisschen runterfährt, das hat, glaube ich, in der tiefsten Schlafphase die geringste Ausschüttung über die 24 Stunden hinweg. Dann fehlt uns quasi der natürliche Bekämpfer unseres Entzündungsschmerzes und dann kommt die Entzündung besonders durch und von daher scheint es da ein, das regulativ so ein bisschen gestört zu sein, stellt sich aber auch die Frage, ob das unbedingt mit einem gestörten Cortisolhaushalt einhergehen muss oder ob einfach es dann etwas deutlicher zum Tragen kommt, dass die Region, die da betroffen ist, einfach einen entzündlicheren Reiz hat als eine Schmerzsituation, die nachts nicht zum Tragen kommt. Ja, also ist für mich ein Indiz, dass vielleicht ein bisschen mehr struktureller Schaden dahinter stehen könnte als bei einem funktionellen Problem, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen.
Ja, ja. Ansonsten, sowohl in der Medizin als auch insbesondere in der Osteopathie wird ja immer auf die Durchblutung geguckt, ne? Drainage. Die Muskeln sind nicht mehr aktiv, ne? Muskeln sind ja erstens Drainage, wichtig für die Drainage, andererseits aber auch, um teilweise Myokine auszuschütten, also auch Schmerzhemmungen, Regenerationsprozesse. Sowas fehlt halt, ne? Und wir liegen ja auch drauf. Das heißt, wir quetschen die Muskeln so ein bisschen ab, ne? Und was ich auch häufiger sehe, sind so Probleme in den Schultern. Da können die Leute auch nicht drauf liegen. Die können weder auf der Seite liegen, auf der betroffenen Seite, noch auf dem Rücken, noch auf der gegenüberliegenden Seite. Ich sehe das ganz häufig mit Triggerpunkten verbunden. Also myofaszialen Verdichtungen, Triggerpunkte in der Rotatorenmanschette, Rückseite der Schulter, des Schulterblattes, dass sie halt dann auch darauf liegen, ne? Und das erlebe ich immer wieder, wenn man diese Triggerpunkte da so gut eliminiert, dann können die auch wieder gut auf der Seite liegen oder mehr auf dem Rücken und so. Ne? Und wenn du die betroffene Schulter oben liegt, dann wissen die Leute auch ganz oft nicht, wie sie den Arm so halten sollen, ne? Weil dann irgendwie auch Dehnung drauf ist oder sowas und dann wird mit Kissen experimentiert und hier und da. Ja. Ah, schwierig, ne? Also Drainage, Druck, Durchblutung, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Ding. Ansonsten, ne, so die Ablenkung, die man tagsüber auch hat, wenn du in Bewegung bist, wenn du dich mit Sachen beschäftigst, dann hast du auch weniger Notwendigkeit, dich mit den Schmerzen zu beschäftigen, so, ne? Genauso wie psychische Faktoren, wenn du nachts dann irgendwie aufwachst und, es tut schon wieder weh und ich kann nicht pennen und ich muss morgen dies machen, muss morgen das machen. Auch ein sehr großes Thema auf jeden Fall.
Blutgefäßsystem hast du schon angesprochen. Gerade wenn das vielleicht im fortschreitenden Alter nicht mehr ganz so glatt und frei ist innen, sondern dass da schon irgendwie eine PAVK oder arteriosklerotische Veränderung gibt. Plus der allgemeine Muskeltonus lässt sowieso im Laufe des Lebens eher tendenziell ein bisschen nach. Dann passiert es häufig ja auch, dass Menschen nachts Krämpfe bekommen, gerade gerne in der unteren Extremität und dann werfen die sich tonnenweise Magnesium rein, aber so richtig vorwärts kommen sie damit auch nicht. Und da ist dann mein Rat immer durchaus wieder ein bisschen mehr an der muskulären Substanz zu arbeiten, damit quasi die Blutgefäße beim Erschlaffen der Muskulatur nicht so sehr mechanisch durch die Eigenschwere plattgedrückt werden, sondern dass quasi die Muskulatur und die Strukturen drumherum einfach nochmal so ein bisschen mit einem Restspannung als Schutzpuffer da entgegenwirken. Und das hat dem einen oder der anderen Person tatsächlich schon mittelfristig ein bisschen geholfen, weil die Arterien dann mechanisch nicht so bedrängt werden und es nicht zu einer Unterversorgung der Füße, Waden oder sonstigen Oberschenkelregionen kommt. des Nachts und dadurch die Krämpfe dann so ein bisschen weniger werden. Ja, und da fällt mir noch eine Geschichte ein von einem Patienten, der ganz lange damit immer zu tun hatte und dann auch in Eigenrecherche darauf gestoßen ist, auf das saure Essiggurkenwasser. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Thema. Ja. Da gibt's auch eine Studie zu, Krampflösen durch Gurkenwasser. Und er hat jetzt des Nachts immer ein Pinnchen Essiggurkenwasser an seinem Bett stehen und wenn es wieder losgeht, dann haut er sich da einen Shot rein und er sagt, dadurch ist es subjektiv echt schneller vorbei und fragte sich aber dann auch selber, wie schnell das denn wohl durch die Blutbahn dahin gelangt und dazu ist dann ja meine These eher, dass die Säure hinten im Rachen und Gaumen den Vagus so stimuliert, dass der so einen releasenden Ganzkörper-Effekt hat, dass das über das autonome Nervensystem dann vielleicht ein bisschen runtergefahren wird, als dass jetzt die Essigsäure da den ganzen Magen-Darm-Trakt runter bis zum Krampf kommt. Das dauert zu lange. Ja.
Oder die Elektrolyte, die im Gurkensaft sind.
Ja.
Sonst vielleicht könnte man probieren, ein bisschen Essig, Apfelessig zu gurgeln oder sowas. Das soll ja auch gut sein für andere Sachen, wenn man nicht gerade Magensäure-Probleme hat, Reflux und solche Sachen.
Das stimmt.
Genau, und beim Thema Krämpfe unter Extremität, so ein Ding sind auf jeden Fall auch neuropathische Schmerzen. Das weiß man auch, dass das vor allem nachts kommt. Also neuropathische Schmerzen durch Diabetes zum Beispiel oder durch andere Nervenschädigungen und sowas wie Restless Legs, Burning Feet, das ist ja teilweise damit verbunden, teilweise auch davon unabhängig. Auch so ein Ding, was gerade in der Nacht halt irgendwie kommt und dann wirklich dir, glaube ich, auch wirklich die Nacht verhageln kann und den Schlaf ruiniert.
Da gibt es ja Faszien-Hardliner, die sagen, das ist alles bindegewebig getriggert und durch die Distorsion des Bindegewebes alles neumodische Krankheitsbilder sind.
Es sind alles nur Faszien-Distorsion. Ja. Die gibt es, die Hardliner, die kenne ich definitiv auch, aber ich gehörte ja quasi auch zu den Hardlinern, aber ich habe mich, glaube ich, nie dazu herabgelassen, alles durch diese Brille zu sehen, weil wenn du deine Patienten beobachtest und siehst, ich habe jetzt hier alle Distorsionen beackert und ich habe es gut gelernt und ich glaube, dass ich da wirklich gut drin war, trotzdem passiert nichts, dann darf man schon mal über den Teller angucken und darf
auf jeden Fall
schon mal an andere Sachen denken.
Auf jeden Fall. Ja. Was können wir als Osteopathen denn tun, um die Menschen mit den diversen Problemen im Schlaf- und Nachtrhythmus ein bisschen zu helfen, Klaas?
Ja, ich habe mal geguckt, es gibt ja auch interessanterweise Studien dazu und das finde ich sehr gut. So Schlafqualität ist in ganz vielen Studien eher so ein sekundäres Outcome, also es wird ja meistens nach Schmerz geguckt und das ist aber ganz gut, weil das kann man dann ja auch in Reviews dann wieder heranziehen. Also wenn jetzt das primäre Outcome Schmerz, visuelle Analogskala oder sowas ist, 1 bis 10, ist der Schlaf ganz gerne mal auch irgendwie mit dabei. Und gut, könnte man sagen, beziehungsweise nicht so gut, wenn man halt das auf so eine singuläre Frage runterbrechen will, hilft Osteopathie bei Schlafproblemen, dann ist es, wie gesagt, eher so ein sekundäres Outcome, wenn es um das Thema wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Gehirnerschütterung oder Fibromyalgie geht, weil da gibt es nämlich Studien dazu und die sind ganz interessant. Ich habe da mal so ein, zwei so Trends rausgeguckt, eine Studie von 2020 von Matteo et al., die hat sich mit dem Thema Gehirnerschütterung beschäftigt, auch nicht nur mit dieser Studie, sondern auch mit anderen Thematiken schon, also steckt da auf jeden Fall ein bisschen stärker drinne. Und die hatte verglichen, eine Gruppe wurde osteopathisch behandelt, die andere Gruppe wurde aufgeklärt. Aufklärung über Mechanismen beim Thema Gehirnerschütterung ist nämlich ein Mittel, was auch, genauso wie beim Thema Schmerzaufklärung, was auf jeden Fall auch probat ist und was schon etabliert ist, wo man sagt, okay, das funktioniert und das ist ein wichtiger Baustein in der Therapie. Und Osteopathie war besser in dieser Studie, in dieser Pilotstudie.
Also endlich mal.
Genau. Osteopathie hat die Symptome 70-80% reduziert. Mhm. Während diese Aufklärung darüber das nur so um ungefähr 30-40% reduziert hat. Mhm. Und dann sollte man durchaus beides machen. Also Aufklärung beim Thema Schmerzen, beim Thema Gehirnerschütterung. Ist ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe die letzte Zeit. Das gehört dazu. die Osteopathie und die Aufklärung natürlich auch. Und beides zusammen. Und was auch noch dazu gehört, gerade um die Effekte dann zu integrieren und auf Dauer halt eben auch zu verbessern, ist auch die Aktivität. Mhm. Ich werde jetzt nicht zu lange auf Gehirnerschütterung rumreiten, aber was sich da die letzten Jahre geändert hat, ist, dass man früher ja gesagt hat, möglichst lange so eine initiale Ruhephase, ne? Also Bettruhe, dunkel, keine Reize. Jetzt gab es einige Studien die letzten Jahre, dass man relativ frühzeitig mit einem leichten aeroben Ausdauertraining starten sollte. Also meistens ist es sowas, dass du einfach wirklich gehst, ein Gehtraining, Laufband oder sowas. Ne? So. Und das nur so doll, ohne dass die Symptome, die du hast, auftreten oder verschlechtert werden. Das hat sich so ein bisschen geändert die letzten Jahre durch Studien. Deswegen, das empfehle ich auf jeden Fall dazu. Mhm. Und nochmal, um zu jubilieren beim Thema Osteopathie, dass die Osteopathie überlegen ist. Es gab eine Studie zum Thema Fibromyalgie und Schlafqualität und die wurden einmal, gab es eine Warteliste, glaube ich, dann gab es eine aktive Gruppe mit Übungsstandardprogramm, dann gab es die Bowen-Therapie und dann gab es Kranio. Mhm. Und was hat am besten abgeschnitten?
Na Gott, wenn du das schon so sagst, dann war es Kranio.
Kranio und Bowen haben besser abgeschnitten als die aktiven Übungen.
So, bam, nimm in das your face, in your off. Face. Ja, genau. Was ist los? Ja, ja. Mache ich einen Insta-Kanal mit.
Ja. Genau. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Highlight. Ganz interessant. Also bei Fibro auf jeden Fall wird da ja auch immer drauf herumgeritten, wie wichtig die Aktivität dabei ist. Ne? Ja, aber gleichzeitig sind die ganzen FibromyalgikerInnen ja auch immer... ist schwierig für die, ne? Die haben ja auch wirklich häufig starke Schmerzen und es wird nicht immer besser. Die sind dann auch manchmal dabei, ja, ich probiere das und ich habe das ja auch gemacht. Ich weiß, dass das wichtig ist, aber ich habe verdammte Schmerzen hinterher oder während ich das mache und so, ne? Mm. Schwierige Kiste, die kann man nicht so einfach mit so einem Standardprogramm abspeisen. Die müssen wirklich gucken, dass sie trotz allem, wie wichtig das ist, so dieses aktive Schmerzmanagement, dass man die nicht einfach nur die Sachen ballern lässt und dann halt da mit dem Schmerz alleine lässt und so. In dieser Studie war tatsächlich die passive Therapie dem Thema Schlafqualität dem überlegen. Hm. Das muss man sagen. Und es war nicht Osteopathie, es war Kranio.
Mhm. Ja. Good old Kranio. Okay, gut, Studienlage soweit verstanden. Aber die Frage ist ja jetzt, was machen wir konkret? Also ich weiß nicht, ob das in den Studien sehen war. Wo drücken wir denn hin? Wo ziehen wir denn?
Wir ziehen auch am Kopf tatsächlich. Also auch die Studien, die jetzt gesagt haben, wir machen nicht nur Kranio, die hatten aber ein gewisses Protokoll. Also gerade auch eine beim Thema Low Back Pain. Das ist eine, die von 2024 ist. Popovic et al. Und da wurde halt auch wirklich osteopathisch behandelt. Einerseits nach einem Standardprotokoll, andererseits aber auch nach zusätzlichen Möglichkeiten. Standardprotokoll heißt, es wurde Kranio gemacht, es wurde CV4 gemacht, es wurde der Occiput Atlas Release gemacht, es wurde Rib Raising gemacht, es wurde am Zwerchfell gearbeitet. Und dann zusätzlich noch an anderen Strukturen wurde nach stärkeren Dysfunktionen geguckt. Also die gesamte HWS, gesamte BWS, gesamte LWS. Und da wurde je nach Problematik, je nach Dysfunktion auch nicht nur mit eher so Kranio-Sutherland-Techniken gearbeitet, sondern auch mit METs oder auch mit Thrust-Techniken oder auch mit Artikulationstechniken.
Mhm, okay.
Also eigentlich ein ganz gutes,
ziemlich breites
Arbeitsfeld. Ne?
Ja, genau. Ziemlich breites.
Und auch, finde ich, auch ganz gut, sowohl für die Praxis gut, als auch für die Studien, dass man sagt, wir haben ein gewisses Standardprotokoll, was gemacht wird und dann gucken wir noch, wie es osteopathische Manier ist, wo finden wir noch Probleme und dann behandeln wir den mit den Techniken, die am besten funktionieren oder die in diesem Behandlungssetting am besten zu funktionieren scheinen. Mhm. Genau, ja, und dann kamen halt ganz gute Ergebnisse daraus, ja, dass das halt funktioniert und dass das halt ein gutes Ding ist. Und das können wir für die Praxis dann ja auch nehmen, dass wir halt wissen, okay, in diese Richtung geht es und ich benutze jene Sachen oder ich mache halt eben auch noch, ich weiß, dass halt dieses Standardprogramm, Kochrezept, Medizin, aber halt eben auch mit individuellen Problemen, dass das auch ganz gut zusätzlich noch funktioniert.
Hm. Ja, am Ende des Tages ist der osteopathischste Weg, den du gehen kannst. Du versuchst dem Körper zu helfen, wieder mehr oder weniger auf Werkseinstellungen zu kommen und alles zu regulieren. Und wie in Studien schon beschrieben wurde, individuell zu sehen, wo es bei den Menschen hakt. Und ich fand den Einwurf, den du jetzt gerade bei den Schädel-Hirn-Traumen schon gegeben hast, nochmal auch ganz interessant für viele Menschen, weil die meisten Menschen, die mitten im Berufsleben stehen und vielleicht Familien haben oder sonst wie, sind halt eher Sympathikotonen, haben ein erhöhtes Stresslevel und haben demnach auch einen zu dominanten Cortisolspiegel. Da ist nachweislich bekannt, dass moderate Kraftausdauertraining, so mal ein bisschen ins Schwitzen kommen, mal ein bisschen geschafft sein nach dem Training, dass das einfach dabei hilft, das Cortisol abzubauen. Und wenn du davon weniger in der Blutbahn hast, dann geht's abends dann vielleicht auch etwas leichter, dass das Melatonin überhand gewinnt und du besser schlafen kannst. Zusätzlich das vegetative Nervensystem Sympathikus Parasympathikus entlang der Wirbelsäule und des Schädels organisiert. Von daher wundert es mich nicht, dass Kranio ganz gut abgeschnitten hat, zumal auch die Epiphyse natürlich im Kopf sitzt. Und wenn wir von uns einnehmen, dass wir da etwas manuell beeinflussen können, dann am besten durch kraniale Techniken. Gleichzeitig wird Cortisol, das Wachmachhormon, in der Nebennierenrinde organisiert und auch da können wir jetzt nicht durch einmal draufdrücken sagen, produziere weniger Cortisol, sondern wir müssen eigentlich versuchen, die Niere und die Binimütze der Niere, die Nebenniere, bestmöglich frei zu machen, dass es gut und ordentlich innerviert werden kann, gut mit Blut versorgt werden kann, gut abtransportieren kann, so dass sich einfach die Funktion auf natürliche Art und Weise normalisiert. So, das sind so Herangehensweisen, die ich jetzt da erstmal sehen würde. Ansonsten ist auch Thema Zähneknirschen und Arbeiten in der Nacht durchaus ein Thema, was einerseits ein Indikator ist, dass die Person ein hohes Stresslevel hat und andererseits auch dazu führt, dass Menschen einen schlechten Schlaf haben oder Kopfschmerzen haben oder Gesichtsschmerzen haben oder Kieferschmerzen haben oder sonst wie. Und ich habe jetzt relativ viel Gesichtsarbeit bei einigen Menschen gemacht, die davon sehr.
Also doch deine kosmetische Osteopathie.
Ey Junge, da werde ich noch mal irgendwann lange, lange und breit drüber reden. Ich bin absoluter Fan davon und
Ach, es geht doch, ja. Okay.
Ich ziehe da den Leuten das Gesicht glatt und es hat natürlich, weil da sehr viele Hirnnerven langlaufen, halt auch einen unmittelbaren, kurzen Weg zum Gehirn. Und wenn wir da Spannung aus dem Gesicht nehmen und die Nerven im Gesicht etwas entlasten dadurch, dass die Spannung da mechanisch nicht so drauf drückt, da bin ich dann fest von überzeugt, dass das auch einen regulierenden Einfluss auf Stress und auf Hirnaktivität hat und auf Stresshormonausschüttung und dergleichen.
Ja. Dazu gab es auch eine Studie zu dem Thema temporomandibuläre Dysfunktion und Schlafqualität. Die habe ich jetzt nicht so durchgeackert, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber sah auch gut aus, dass das auch dadurch ein sekundärer Nebeneffekt ist, dass halt eben auch die Schlafqualität bei der Problematik sich verbessert. Mhm. Ja. Ein ganz wichtiger Faktor, neben den ganzen Sachen, die du erwähnt hast, ist auch diese wortwörtliche Gehirnwäsche, die halt nachts abläuft. Ja, diese glymphatische Drainage, also dass das Gehirn einmal nachts gereinigt wird, das läuft nachts ab in Ruhe. Das läuft tagsüber nicht so ab, sondern einer der großen Faktoren, warum Schlaf wirklich so wichtig ist für die langfristige Gesundheit und gerade eben auch bei sowas wie der Gehirngesundheit, also degenerativen Erkrankungen des Gehirns, wie Alzheimer zum Beispiel. So diese glymphatische Drainage, also das ist ja so ein Wortspiel aus Glia, die Gliazellen im Nervensystem, quasi das Bindegewebe des Gehirns, könnte man so sagen. Oder ja, vielleicht nicht ganz passend der Vergleich, aber das Verbindende im Gehirn neben den Neuronen, die wir da so haben. Und des lymphatischen Systems, was man ja auch lange Zeit nicht wusste und gesagt hatte, nö, Lymphe gibt es nicht im Gehirn. Das habe ich noch gelernt während der Ausbildung. Das gibt es aber mittlerweile. Ja, und das ist wichtig. Und dieses glymphatische System, diese Drainage, das passiert nachts. Und da gibt es sogar auch Hinweise oder beziehungsweise Tipps dafür, man solle sich halt auf die Seite legen oder insbesondere auf die linke Seite des Nachts, damit das am besten funktioniert. Also alle Leute, die denken, dass die Birne vielleicht irgendwann nicht mehr mitmacht, schön auf die linke Seite legen.
Ah, naja, das sind aber Leute in Beziehungen, für die ist das immer so ein Thema. Meistens dreht man sich mal weg von der Beziehung mittelfristig. Da müsste man vielleicht mal die Bettenposition wechseln, damit genau, die andere Person auch mal.
Ja, ja, genau. Ja, Nord-Süden, einer mit meinem Kopf am Fuß.
Oder sowas, ja.
Das ist genial.
Ja, ja, oder der Trend geht doch zum zweiten Schlafzimmer, ja.
Ja, das glaube ich, für die Schlafqualität ist das ganz gut so. Ja. Viele gute Beziehungen, langfristige Ehen machen das ja irgendwann, dass sondern jeder sein eigenes Reich hat. Mhm. Was ich nicht vergessen wollte zu sagen, ist dieses glymphatische System. Das ist ein Riesenargument für das Thema Kranio ja auch wieder. Ne? Das, was ich vorhin angesprochen hatte. Drainage. Was wollen wir oder was denken wir, was wir mit dem CV4 machen? Wir denken, wir verbessern die Drainage. Ne? Und Occiput Atlas Release und HWS, diese ganzen Sachen. Und Rib Raise, gerade die obere Torx-Apparatur plus Zwerchfell. Das sind ja alles Sachen, wo wir behaupten oder die ja wirklich auch anatomisch, physiologisch für die Drainage, für den Stoffwechsel, gerade für die Drainage des gesamten Kopfes zuständig sind. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass solche Techniken erwiesenermaßen einfach gut funktionieren für den Schlaf, für die Schlafqualität und für die Gesundheit. Und auch in der einen speziellen Studie, die ich rausgesucht hatte, bei dem Thema Gehirnerschütterung. Ja, weil da sind dann ja diverse Faktoren, die im Gehirn ablaufen, die halt eben auch diese Drainage, diesen Schrottabtransport des Nachts brauchen. Und wo das halt dann eben eine gute, effektive Therapie wäre, diese Drainage des Nachts, die zu verbessern.
Jawohl, wunderbar, klingt auch gut. Dazu ist es unsere Aufgabe, einfach bestmöglich dem Schmerzbeschwerdebildern der Patienten entgegenzutreten und das möglichst so zu lösen, dass man auch auf der Seite liegen kann, ohne dass jetzt orthopädisch irgendwelche Probleme auftreten. Und dann wollte ich noch eine Sache mitgeben. Es wird ja auch viel mit Melatonin-Präparaten geworben und viele Leute nehmen Melatonin als Schlafmittel ein. Da gibt es mittlerweile so auflösbare Blättchen, die in jedem Supermarkt neben den Kaugummis mitzunehmen es gibt. Da gibt es eine neue Studie von 130.000 Menschen mit Schlafstörungen, die getrackt worden sind. Und es gibt Indizien, dass Menschen, die sehr, sehr lange Melatoninprodukte nehmen, tendenziell eher zu Herzinsuffizienz oder zu einer erhöhten Sterblichkeit neigen. Also so ganz unreflektiert die ganze Zeit Melatonin in sich reinzuwerfen, ist vielleicht dann auch nicht so der Bringer. Dann gerne mal tatsächlich einmal mit einem Mediziner darüber sprechen oder sich ein gutes Produkt aneignen lassen. Wenn man jetzt mal zum Beispiel bei langen Flugreisen, um besser schlafen zu können, sich die Augen verdunkelt und Melatonin einnimmt, spricht überhaupt nichts dagegen. Oder das, weiß ich nicht, über eine gewisse Zeit mal zu nehmen, alles gut. Aber das sollte jetzt nicht die Pauschalmethode sein, um sich jetzt über Jahre lang beim Schlaf zu helfen. Das nochmal eben dazu. Und ansonsten wollte ich noch einmal auf den zirkadiären Rhythmus zu sprechen kommen. Ein Thema, was wir beim Sport auch immer wieder unseren Mannschaftsmitgliedern angedeihen lassen, dass wir sagen, steht doch morgens früh auf und schaut mal für 5 bis 10 Minuten wirklich in Sonnenlicht. Das aktiviert halt das Cortisolsystem. Du wirst bewusst wach und hast dann einen klaren Start für deinen Rhythmus und kannst dann am Ende des Tages, wenn du in die Dunkelheit gehst, auch etwas klarer abschalten. Also
wir haben das wäre geil, wenn dann, wenn ich aufstehe, die Sonne scheinen würde. Das wäre von der Uhrzeit und von dem Wetterbreite.
Du musst dir vielleicht so eine Plastiksonne aus der Steckdose irgendwie anmachen, aber es geht um Licht einfach, ne?
Ja, ich weiß. Es geht um Licht, Lichteinfall ins Auge morgens früh. Das hat, glaube ich, sehr viele positive Effekte. Effekte. Ja. Auf den zirkadianen Rhythmus und auf die Gesundheit auch. Klar.
Genau, und wenn du dir morgens schon was Gutes tust und dem Körper klar signalisierst, jetzt geht es los, dann hat er es vielleicht auch etwas leichter am Abend zu sagen, okay, wir hatten jetzt unsere Zeit, jetzt hören wir auch damit wieder auf und jetzt geht's in den Nachtrhythmus rein und versucht das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen und simple, einfache Dinge zu tun. Man sagt ja auch, Essen spielt eine große Rolle vorm Schlafengehen, also wirklich Zeit zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafengehen ist auf verschiedensten Ebenen nochmal wichtig, weil der Magen-Darm-Trakt natürlich die ganze Zeit auch immer noch damit beschäftigt ist und auch das wieder Hormonausschüttungen nach sich zieht und so weiter und so fort. Ja.
Genau. Ein ganz anderes Thema, was ich aber auch interessant finde, du siehst es vielleicht, die Zuhörenden sehen es jetzt nicht, hinter mir steht ein Buch von Carl Gustav Jung, ich bin ein Riesenfan von diesem Typen, Carl Gustav Jung, Schweizer Psychoanalytiker, Schüler von Sigmund Freud, und der hat sehr viel dem Thema Traumdeutung beigemessen. Mhm. Und da dachte ich, vielleicht passt das ja auch irgendwie, guter Schlaf, gute Träume, sich mit den Träumen zu beschäftigen, warum der Schlaf heilsam sein kann oder warum die Osteopathie da vielleicht auch positiv darauf einwirken kann. Ich gehe davon aus, du bist keiner, der dem Thema Traumdeutung und dem Kugelwert am Bein ist.
Eher mit Augenzwinkern aus spirituellem Blickwinkel. Irgendwie, wenn ich mich damit beschäftige, geht's meistens um sexuelle Frustration oder irgendwelche Entmännlichungssachen, irgendwie ausfallende Zähne oder ich.
Das kenne ich leider auch.
Weiß der Kuckuck was so.
Ja. Okay, ja, das lässt tief blicken. Ich glaube, wir müssen das Thema einmal kurz. Okay. Ja, und eine Sache noch, persönliche Erfahrung auch, als ich, das ist schon ein bisschen einige Jahre her, als ich auch mich osteopathisch mal hab behandeln lassen, das passiert immer in der Mittagspause und ich weiß noch, wie gestresst ich war. Oh nee, ich muss jetzt hier nach der Behandlung, muss ich gleich los, und dann muss ich dahin gehen und dann werde ich da behandelt. Boah, hat mich das gestresst. Und als ich dann da war, als ich durchgeatmet habe, als ich auf der Liege gelegen habe und in der Mittagspause oder kurz während der Behandlung weggeknackt bin, war das unheimlich entspannt und ich war hinterher echt gut drauf. Mm. Also auch da ein Effekt, warum Osteopathie gesundheitlich positiv sein kann, ist der Managerschlaf, den einige Patientinnen und Patienten bei einigen Osteopathinnen und Osteopathen auf der Behandlungsbank erledigen dürfen. Mm-hmm. Und da gibt's auch Anekdoten, wo mir Leute gesagt haben, ja, ich habe mal bei jemandem hospitiert und da sind 100% der Patienten sind weggeknackt dabei.
Okay.
Ja,
boring.
Auch nicht
der Behandlung, boring.
Ja, okay. Ja, boring für den Behandelnden vielleicht auch.
Total.
Ne?
Wahnsinn.
Ja, ich weiß
selber wegschlafen.
Meine Art der Behandlung muss ich auch zugeben, aber ich gibt's auch durchaus, dass Patienten bei mir einschlafen. Gerade auch manchmal dann so Kinder, also nicht jetzt Babys, sondern halt so 3-, 4-, 5-Jährige. Das sind manchmal auch, da habe ich so einen Jungen dabei gehabt. Alter, ist der weggeknackt. Und Alter, die Mutter ist hinterher schwierig, den wieder aufzuwecken.
Okay.
Beziehungsweise musste den dann halt irgendwie anziehen, Schuhe schlafend anziehen, und wir haben ihn irgendwie nicht richtig wach gekriegt, hat ihn dann rausgetragen und dann auch mit der Piep, mit der EC-Karte, mit dem Kind auf dem Arm noch eben bezahlt. Das war schon ziemlich lustig, war mit Sicherheit auch sehr erholsam, glaube ich. Also das kommt bei mir auch vor, aber ist definitiv nicht Ziel dessen. Und ich glaube, das entspannt die Leute echt, dann kommt der Parasympathikus auch echt in den Vordergrund, Sympathikus fährt runter, schön ist es. Aber ich sag auch immer gerne, ich mache keine Wellness-Osteopathie. Also da sollen schon Sachen passieren, die auf einer anderen Ebene wirken. Wobei das jetzt auch falsch wäre, weil Parasympathikus-Aktivität, wissen wir ja auch, ist ja auch manchmal die Voraussetzung, damit gewisse Heilungsfunktionen auch erst eintreten können. Ich will mich auch nicht drüber lustig machen, aber unser beide Osteopathie ist es nicht, das vorauszusetzen, dass die Leute wegknacken während der Behandlung.
Ja, ich würde vorsichtig sagen, ein guter Osteopath bringt den Körper in die Position, dass er sich holt, was er braucht. Ich habe jetzt diese Woche eine relativ junge Mutter, die sagt, ich fühle mich seit Monaten nicht mehr leistungsfähig und schlapp und müde, und dann habe ich sie so behandelt, wie ich behandle, und tat weh und war aufregend und dann ist sie nach Hause und am nächsten Tag hat sie mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, boah, ich bin frühen Nachmittag habe ich mich hingelegt und ich habe bis nächsten Morgen durchgeschlafen. Das war schon fast unheimlich. Aber heute fühle ich mich ganz leicht so, ne?
Und geil. Ja.
Das ist natürlich dann irgendwie was ich total gerne lese, weil der Körper dann einfach sich so wohl gefühlt hat, dass er gesagt hat, jetzt füllen wir mal unsere Speicher auf. Und das kannte sie gar nicht mehr so und dachte, sie kriegt eigentlich genug Schlaf, aber sie hat auch immer noch die Situation, dass das kleine Kind an ihr gekuschelt so halb auf dem Brustkorb liegt und das führt nicht nur zu orthopädischen Beschwerden bei der Mutter, sondern auch einfach zum oberflächlichen Kackschlaf, weil du dich immer wieder die ganze Zeit noch mit einem Auge um das Kind kümmern musst. Und da hat sich der Körper jetzt einmal das gezogen, was lange vermisst hat.
Ja. Ja. Das wäre jetzt auch eine große Diskussion, die man jetzt vom Zaun brechen könnte, wo es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, ob die Kinder bei einem im Bett schlafen sollen oder nicht. Mhm. Es gibt gute Argumente dafür, dass die Kinder bei einem mit dem Bett schlafen sollen. Es gibt gute Argumente dafür, dass sie das irgendwann zumindest ab einem gewissen Alter nicht mehr tun sollten. Und da glaube ich, ja, da habe ich immer so in Social Media sehr emotionale Diskussionen mitbekommen, dass einige sagen, ne, bis zum 7. Jahr haben die bei den Eltern mitzuschlafen. Wenn ich sage, Alter, schön.
Okay.
Vergesst, bis zum 7. Lebensjahr, oh Gott, dann was weiß ich, was die Probleme dafür kriegen, wenn die bei den Eltern mitschlafen. Für den elterlichen Schlaf definitiv ganz gut, wenn die Kinder da nicht mitschlafen. Mm. Erzählt mir, was ihr wollt. Es gibt natürlich Menschen, die das anders sehen und so. Wie gesagt, ne? Will ich jetzt nicht weiter ausführen, bevor das auf jeden Fall noch hier ausufert, der nächste Shitstorm kommt.
Ja, es ist bestimmt, da spielt dann Pädagogik echt eine große Rolle. Und
Genau, und auch immer wieder, das ist ein großes Thema, mit dem ich mich auch jetzt zurzeit wieder beschäftige, diese ganzen Phasen von Kindeserziehung, wie das auch krassen Trends unterworfen ist. Wie wir großgezogen wurden. Unsere Generation ist ganz anders als die Generation davor und davor und die Generation jetzt und so. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen und da wird es immer wieder geben. Und ich finde es ganz, ganz interessant, sich dem bewusst zu sein, dass das, was wir jetzt denken, dass wir unseren Kindern was Gutes angedeihen, wenn man jetzt irgendwie sagt, jetzt wird sich über die ganzen, wie nennen wir die jetzt gerade, Gen Z, da wird sich ja unheimlich drüber aufgeregt. Mhm. Auch das ist ein wiederkehrendes Muster, dass sich über die Jugend aufgeregt wird. Mhm. Dann würde ich mal sagen, okay, ja, Leute, wer hat denn die gerade großgezogen? Ne? Ja. Wer ist da herumhelikoptert um die ganzen Kinder in den vergangenen 20, 25 Jahren? Ja. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Da sind wir wieder nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Nach der Werbung kommt gerne noch mal ein bisschen mehr Werbung. Wir wollen auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Eine Sache, auf die ich mich richtig freue, ist, dass sich unsere ehemalige Summer School Dozentin Judith Weiss dazu bequatschen konnte, dass wir zusammen einen Kurs ausrichten. Beziehungsweise ich richte den aus und sie hat die ganze Handhabe über den Inhalt des Kurses. Sie ist die Dozentin. Und wir haben uns so ein bisschen zusammengesetzt und geguckt, welches Thema wir machen. Faszien meridiane Emotion heißt der Kurs. Und nicht alles, was man anfassen kann, ist parietal. Oder es ist nicht alles parietal, was man anfassen kann. Oder Ende des Dualismus. Sie hatte mal erzählt, dass sie in einem Kurs, den sie gegeben hatte, jemanden an den Füßen behandelt hat. Und dann gab es irgendwie anscheinend im gesamten Kurs einen emotionalen Ausbruch. Nicht nur diejenige, die behandelt wurde, sondern der ganze Kurs hatte einen emotionalen Release. Und das wollen wir gucken, ob wir es reproduzieren können. Nein, also sowas kann
welche
man nicht
Drogen, reproduzieren. Welche Drogen gebt ihr den Leuten dann vorher?
Ich hab ein bisschen was dabei. Nein, man kann solche Zustände auch durch was anderes erreichen. Und das war ein bisschen spaßig. Es geht nicht nur um sowas, aber Judith ist begabt bei sowas, solche Themen aufzufangen und solche Themen jetzt auch nicht nur praktisch anzugehen, sondern sowas auch strukturiert rüberzubringen. Also der Hintergrund ist, welche Grundemotionen haben wir im Körper und welche Überschneidung gibt es auch zwischen diesen eher so westlichen Gedanken der Faszienbahnen, Faszienketten, Faszien-Sequenzen und dem chinesischen Gesichtspunkt. Und die alte chinesische Medizin, die hat sich ja schon immer so diesem Nicht-Dualismus gewidmet, das wäre jetzt ist falsch ausgedrückt, aber die hat sich dem ganzen Menschen halt so gewidmet. Nur mit einem anderen Kartenspiel, mit einer anderen Sichtweise darauf gegründet. Und im Oktober werden wir das 2 Tage lang in einem coolen Setting machen. Ich habe dafür Räume gemietet mit Dachterrasse mit oben dran, wo wir einen Blick über Stade haben und wo wir mit einigen Teilnehmern dann daran arbeiten werden. Halb voll ist der Kurs schon. Das ging relativ schnell, dass da viele Anmeldungen reinkommen. Es sind aber auch noch einige Plätze auch vorhanden. Anmelden könnt ihr euch über den Link in der Folgenbeschreibung oder wenn ihr auf osteopathiepraxis-stade.de geht. Dort ist momentan die einzige Möglichkeit, sich dort anzumelden. Wenn ihr meinen Namen googelt, kommt ihr da schnell drauf. Es ist die Website meiner Osteopathiepraxis. Ich bastel gerade an einer neuen Seite für die Kurse. Das wird sich allerdings noch ein bisschen hinziehen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da begrüßen dürfte. Und Judith auch. Das ist auf jeden Fall ein Novum, dass ich da mit anderen Leuten zusammenarbeite bei sowas. Wenn man jetzt mal die Summer School außen vor lässt. Auch für die Summer School haben wir auch noch ein paar Karten. Die ist dieses Jahr im Juni. Werde ich mich sehr drauf freuen. Judith war letztes Jahr da und ihr Kurs war am besten bewertet. Von den ganzen Workshops gab es die besten Feedback-Noten. Dicht gefolgt von Yoga am Strand, glaube ich, und von dem von Max und Ole. Und unser war auch nicht so schlecht.
Okay.
Wir waren auch relativ weit oben dabei.
So viele gab es jetzt auch nicht mehr.
Doch, da waren auch ein paar sehr große Namen auch dabei,
die auch abgeräumt haben.
Ja. Es gab auch einen Kurs dabei, der nicht so gut bewertet wurde. Okay. Aber das ist, gehörte nicht zu uns. Genau. Und dann habe ich auch noch Räume gemietet, um im August in Hamburg an der Alster einen Dry Needling-Kurs abzuhalten. Also auch da, wer Bock hat, kleine Gruppe wird es bleiben. 12 Leute oder so sollen es, glaube ich, bleiben. An Dry Needling Skills zu feilen. Der soll nicht für absolute Anfänger sein, sondern für Leute, die vielleicht schon beim ersten Kurs bei mir waren oder auch woanders waren. Und es wird dabei darum gehen, indikationsspezifisch integrativ zu arbeiten. Also wenn jetzt jemand mit HWS-Syndrom kommt, was sind die häufigsten Sachen und wie arbeite ich mehr oder besser, als jetzt einfach nur ein paar Triggerpunkte mit der Nadel aktiv zu reizen? Da wird es um Integration gehen und auch noch um Aspekte und Bereiche des Körpers, die jetzt sonst in den einfachen Grundlagenkursen noch nicht so dabei sind. Also HWS dann nochmal, Adduktoren so ein bisschen, so diese Region, wo man schon eher ein bisschen mehr Feingefühl braucht, um mit den Nadeln da sicher, effizient und gut zu arbeiten zu können.
Tip top. Wer es etwas sportlicher mag, der kann mich treffen in Berlin am 11. April. Da ist von der Berufsgenossenschaft Verwaltung das Präventionssymposium Fußball 2026 anberaumt. Und zwar im Fußballstadion von Union Berlin an der Alten Försterei. In Köpenick ist das Ganze. Und es geht dieses Jahr um das Thema Knie weitestgehend. Es ist Neuroathletiktraining angesetzt, es sind psychologische Themen angesetzt und diverse Therapeuten und Mediziner werden ihr Können und ihren neuesten Input dazu beitragen. Das Ganze beginnt morgens um 9 Uhr, ist kostenlos, fordert nur eine kleine Anmeldung. Ich werde wahrscheinlich schon einen Tag vorher anreisen, um morgens dann entspannt darüber wackeln zu können. Und ja, wer Bock hat, sich das zu geben oder vielleicht mal einen High Five mit mir zu machen, der kann gerne zur Alten Försterei am 11. April.
Du bist der Referent?
Ich bin ja nicht Referent, aber Teilnehmer und kenne aber ein, zwei Referenten und das ist eigentlich ein ganz cooler Ort, um ein bisschen zu netzwerken und einfach sich ein bisschen betüddeln zu lassen von allen Seiten. So, betüddeln tun wir euch auch auf verschiedenen Ebenen, unter anderem auch mit unserem musikalischen Beitrag und da packe ich auf unsere Musikantenknochen-Playlist folgende Tracks. Einmal zur Reise nach Berlin hat das nicht mehr aktive Hip-Hop-Duo Icke und Er einen Track gemacht, der heißt Keen Hawaii. Super gute Laune-Track, packe ich gerne drauf und den werde ich definitiv hören, wenn ich nach Berlin reise. Und als zweiten Track packe ich von der guten Enya May It Be auf die Playlist. Ganz anderes Genre.
Zum Einschlafen.
Ich werde heute Abend tatsächlich hier in Hamburg einem Live-Konzert, Sinfoniekonzert mit Chor frönen, die
Man of Culture.
Die Filmmusik vom Herr der Ringe pumpen werden. Und parallel wird im Hintergrund der erste Teil der Trilogie laufen und die ganze Filmmusik und die ganze Szenerie wird dann live performt. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Auf jeden Fall in diesem Zusammenhang ein kleiner
Rossitzfleisch.
Kleiner Teaser für euch. Ihr kriegt Enya auf die Playlist gepackt. Okay. Viel Spaß damit.
Gut. Beim Thema Schlaf, es gab mal einen Rapper, der gesagt hat, I never sleep, because sleep is the cousin of death. Ich weiß nicht, ob du, sehr bekanntes Zitat, neben so dem Wu-Tang abgekulte, was wir immer machen, war das halt auch zur selben Zeit. Das war von Nas, New York State of Mind, vom besten Album Illmatic. Das wird von ganz vielen Leuten immer sehr, 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 sehr hoch gehalten. Der Track kommt damit drauf.
Alright.
Und im Urlaub, man soll ja immer, um seine Urlaubsstimmung noch beizubehalten, soll man ja immer die Sachen, die man im Urlaub gemacht hat, noch auch dann im Alltag machen. Und bei mir war absolute Soul-Woche. Ich weiß nicht, wie viel Soul ich gehört habe und wie geil ich das fand und wie mitgerissen mich das hat. Da kommt von Shirley Bassey, Soul-Ikone, der Song Yes the Hell kommt da mal drauf.
Okay.
Herrlich, werde ich gleich wieder hören. Das ist großartig. Okay. Auch wie das dann so ist, der Soul der 60er und 70er, der wurde ja dann ganz oft gesampelt. Und wenn man dann die alten Soul-Klassiker hört und die Klassiker vielleicht selber noch nicht kannte, dann könnte man, krass, da kommt das her und so. Ne? Das ist, wie das immer so ist, Hip-Hop ist ein Medium, was sich halt immer wieder an anderen Medien bereichert hat, geklaut hat, gesampelt hat und so. Mhm, ja, das macht die Musik auch so schön, wie ich finde. Okay, so viel dazu, Musikantenknochen-Playlist. Jetzt kommt der Abschluss der Folge. Da kommt die Kette und die Kette bastelst du mir von was hatten wir? Nachts aufstehen, Pipi machen müssen. Ich kann nicht auf der Schulter liegen. Blaseschulter.
Blaseschulter, okay.
Ich vermute, das hatten wir auch schon mal.
Ja, egal. Wir hatten...
Ich lasse dir jetzt frei.
Ich glaube, wir hatten schon so viel. Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Ich versuche... Also ich könnte es jetzt kurz machen, sagen... Blase, Harnleiter, Niere... Latissimus Schulter, da wäre ich ziemlich schnell da.
Niere Latissimus? Okay.
Niere, Fascia thoracolumbatis Columbanis, ist schon da hinten dran geschmiedet, irgendwie so, ne? Und Nierenlager und so, das hat schon eine Konnektivität. Aber der Klassiker ist, glaube ich, eher chronische Blasenproblematik, eingezogener Oberkörper, alles drapiert sich drumherum, um möglichst wenig Zug und Dehnung drauf zu kriegen. Du kriegst einen runden Brustkorb, Schulterblatt divergiert nach außen, das gibt Stress auf die Rhomboideen, die halten fest, trotzdem musst du funktionieren und bewegen. Und die Teres Major und Minor Muskulatur vom Schulterblatt zum Oberarm ist davon auch connected oder betroffen, sagen wir es mal so. Und dann hast du einen Zug und einen klassischen Schmerz, der sich manchmal sogar ventral an der Schulter deutet. Habe ich ganz häufig, dass da diese Kette von der Wirbelsäule über Scapula, hintere Achselfalte zur Schulter geht. Und in diesem Fall ist die Blase quasi nur der Antreiber dessen, dass der Brustkorb in Kyphose steht. Und das ist meine Kette für heute. Und diesen Schlusspunkt, lieber Klaas, wünsche ich dir eine Happy Week und gute Nacht.
Ja, schlaf lecker.